Ja, ich habe heute was mitgebracht, was nicht direkt ein Bibeltext ist, aber das kommt schon noch, keine Angst. Aber erst möchte ich euch sagen, dass es innerhalb der Theologie gibt es eine spannende Teildisziplin und die nennt sich ganz bescheiden eigentliche Theologie. Und da wird so ganz grundsätzlich danach gefragt, ob man Gott erkennen kann und wenn ja, wie man ihn erkennen kann. Dahin gehört auch all das, was wir Gottesbeweise nennen. Und in dieser Disziplin beschäftigt man sich auch mit dem sogenannten Gottesbild oder den Gottesbildern. Und unter Gottesbild versteht oder unser Gottesbild entsteht, indem wir im Laufe des Lebens eher so unbewusst eine Vorstellung von Gott entwickeln, die sehr subjektiv geprägt ist. Unter Gottesbild wird nicht ein einziges Bild verstanden, sondern Gottesbild ist mehr oder weniger ein Sammelbegriff für alle religiösen Vorstellungen, mit denen Menschen ihre Vorstellung von Gott zum Ausdruck bringen. Unser Gottesbild entsteht im Übrigen nicht in erster Linie durch Bibellesen, wie man vielleicht meinen könnte, sondern oft schon sehr viel früher durch Prägungen im Elternhaus, in der Kindheit und Jugend, durch das Vorbild der Eltern und durch soziale und kulturelle Zugehörigkeit. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einer Familie aufwachse, wo irgendwie Glaube eine Rolle spielt oder keine, oder ob es einen muslimischen Glauben da gibt oder wie auch immer, ne? Da sehen wir, da spielen viele Dinge eine Rolle und auch andere Faktoren wie Bildung und innere Antriebe, wie Wünsche und Ängste spielen dabei auch eine Rolle. Darum ist, weil das schon so früh entsteht, ist unser Gottesbild oft relativ stabil. Und wie gesagt, häufig ist es uns nicht mal wirklich bewusst, wie denn unser Bild so ausschaut. Und das bedeutet letztendlich auch, was ich bis jetzt gesagt habe, dass es wohl keine zwei Menschen gibt, die exakt die gleiche Vorstellung von Gott haben, sondern jeder von uns hat irgendwie ein bisschen eine andere Meinung dazu, oder wie soll ich das sagen? Und jetzt möchte ich dich einfach erstmal so einladen, mal bei dir zu schauen, wie ist denn das mit meinem Gottesbild? Was gehört da vielleicht so alles dazu? Oder was ist das Erste, wenn ich das Wort Gott höre? So kann man das manchmal auch ausprobieren. Ja, schau einfach mal, wie das so bei dir ist. Ich nehme mal an, du hast für dich was gefunden. Spannend wäre natürlich jetzt auch so ein Austausch, aber das machen wir jetzt nicht. Aber ich denke, es ist ja auch schon wertvoll, so mal zu bemerken, was gehört denn da bei mir alles dazu oder was ist denn vielleicht auch mein Lieblingsgottesbild? Im Gebet merkt man das manchmal auch. So, da haben wir oft so die immer gleiche Anrede auch und so. Und jetzt möchte ich euch zu diesem Thema Gottes, die habe ich ganz vergessen, und jetzt möchte ich euch eine kleine Idee einfach vorstellen, da muss ich mal meinen Rahmen hier auspacken. Da ist normalerweise unser Hochzeitsbild drin, das habe ich heute mal ausgerahmt, weil ich es für was anderes brauche. Und diese Idee habe ich von jemandem geklaut, die ist nicht von mir, ist ein Freund von unserem Sohn. Und da kann man vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung kriegen, wie das mit den Gottesbildern so funktionieren könnte. Ich würde dich einfach einladen, dieses Bild sehr viel größer zu denken. Also so, dass das zumindest hier über die ganze Wand geht. Und dann könntest du dir noch vorstellen, dass das irgendwie Gott ist, wenn du das hinkriegst. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du den Rahmen dahin legst und sagst, Gott ist der Schöpfer, dann hast du hier so einen kleinen Ausschnitt. Jetzt könnt ihr mir helfen mit euren Gottesbildern. Wer ist Gott für dich? Er ist der König. Bitte? Der Vater. Den machen wir mal da hinten hin. Die Liebe. Damit die auch was sehen von meinem schönen Rahmen, gehe ich mal hier rüber. Genau. Gott ist, vielleicht gehört auch zum Gottesbild, dass er freundlich ist oder dass er gütig ist, dass er ein Gott ist, der mit uns mitgeht, dass er ein Gott ist, der uns umarmt und so weiter und so fort. Also da können ganz viele Facetten da reingehören. Und wir können hier verstehen, dass wir immer nur einen Ausschnitt von dem ganz Großen irgendwie haben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es so, dass ich gemerkt habe, im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder so Zeiten, da lege ich es immer wieder auf dieselbe Stelle. Und manchmal wechsle ich dann, dann kommt wieder mal eine andere Stelle. Und das Ganze kriegen wir irgendwie nie. Das ist ein bisschen demütigend, aber das ist so. Wir können keine allumfassende Vorstellung von Gott sozusagen haben. Und wir verstehen vielleicht hier auch noch, unsere Bilder von Gott sind nicht Gott. Gott ist und bleibt ein Geheimnis und er ist jenseits aller Bilder. Wir brauchen diese Bilder, aber er ist jenseits dieser Bilder. Im Alten Testament gibt es ja ein sogenanntes Bilderverbot. Na? Und damit ist in erster Linie gemeint, dass die Menschen sich keine Götterstatuen machen, vor denen sie sich hinknien und die anbeten. Karl Barth hat mal gesagt, Gott ist der ganz andere. Und doch will er sich unbedingt uns mitteilen und uns zeigen. Und darum gibt es in der Bibel so viele Beschreibungen von ihm, eben Bilder, Metaphern, Entsprechungen, wer und wie Gott ist. Eine kleine Kostprobe. Als Gott sich Mose vorstellt, sagt er ihm ja diesen seltsamen Satz, ich bin, der ich bin. Und ich glaube, da finden wir vielleicht einen kleinen Hinweis, warum bisher alle Gottesbeweise gescheitert sind. Denn Gott will nicht bewiesen werden. Er lässt sich nicht beweisen. Er entzieht sich sozusagen dem Beweis. Er will einzig geglaubt werden. Und das ist aber was anderes, als ihn bewiesen zu haben. Gott lässt sich auch wissenschaftlich nicht beweisen. Allerdings, das Gegenteil, dass es Gott nicht gibt, lässt sich auch nicht beweisen. Aber man kann Gott erleben. Auch das steckt meines Erachtens in dieser ursprünglichen Namensbezeichnung. Ich bin, der ich bin, mit drin, weil das heißt eigentlich, ich bin der, der mit euch mitgeht. So ein Gott ist es. Einer, der mit seinen Menschen mitgeht. Und in der Bibel gibt es eben diese Unzahl von Bildern und Vergleichen, wie er ist und wer er ist. Und viele davon sind bekannt und andere sind eher unbekannt. Da gibt es auch ein paar heftige Bilder, wie ich finde, die lassen einem fast den Atem stocken. Es wird gesagt, Gott ist wie Eiter in den Knochen. Er ist wie eine Löwin, er ist wie ein Panther, er ist wie eine Henne. Also solche Vergleiche finden wir in der Bibel. Und andere bekanntere sind natürlich, er ist wie eine tröstende Mutter, er ist der gute Hirte, der Richter, der Anwalt, der Bruder, Meister, Vater, ein mitleidender, solidarischer Begleiter. Er ist freundlich, er ist gütig. All das sind Aspekte von Gott. Ein kleiner Ausschnitt jeweils. Bilder für Gott, für sein Wesen und für seine Eigenschaften. Vom Kirchenvater Augustin stammt die Aussage, wenn du es verstehst, kann es Gott nicht sein. Gott lässt sich in keine Schublade und keine Konservendose stecken. Dazu ist er einfach zu sperrig. Er verweigert sich auch einer klaren Definition, wie wir sie so gerne haben. Es sind immer nur Annäherungen, eben Bilder, Umschreibungen. Und doch, auch wenn wir Gott letztendlich nicht fassen können, können wir sehr wohl etwas von ihm verstehen und erkennen. Johannes schreibt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Und erkennen im biblischen Sinn hat weniger mit sogenannten harten Fakten zu tun, als vielmehr mit Beziehung. So heißt es etwa, Abraham erkannte seine Frau Sarai. Das heißt nicht, er hatte vergessen, wie sie aussieht und plötzlich fällt es ihm wieder ein, ah, das ist sie, so, sondern er erkannte seine Frau, bedeutet, er hatte Sex mit ihr. Und erkennen meint also eine innige Liebesbeziehung. Das kannst mal, wenn dir das beim Bibellesen so begegnet, kannst mal schauen, ob das passt. Wie wir erkennen können. Erkennen können wir in und aus der Beziehung. Und das geht oft weit natürlich über Worte, über kognitives Verstehen und Vergleiche hinaus. Und da öffnet sich die Tür einen Spalt breit. So wie wir das hier in dieser Folie schön sehen können. Durch die Gottesbilder öffnet sich die Tür zu Gott einen Spalt breit. So könnte man das interpretieren. Aber das Wesentliche liegt dahinter oder jenseits dieser Bilder. Und jetzt möchte ich dich einfach für heute gerne ein bisschen zum Experimentieren einladen. Das kannst du auch vielleicht mit nach Hause nehmen. Und ich würde dir einfach so empfehlen, dass du in deinen Gedanken deinen Rahmen mal woanders hinlegst, als du ihn sonst hinlegst. Du musst dein Hochzeitsbild nicht opfern, sondern das geht auch, indem man sich vorstellt, wie das geht. Ihr habt ja gesehen. Und dann überlegst du dir vielleicht eine Facette und legst da mal drauf und schau mal, wie ist denn das? Ah ja, das gehört vielleicht auch dazu. Und so könnte es auch eine Veränderung, eine Ergänzung unseres Gottesbildes geben. Also Gottesbilder, habe ich ja gesagt, sind relativ stabil, aber es heißt nicht, dass sie sich nicht auch verändern lassen. Es gibt sogar Brüche im Gottesbild. Und auch so könnte man zum Beispiel diese Folie hier deuten, dass es da einen Bruch gegeben hat. Durch viele Erfahrungen mit Gott und oder Menschen kann sich unser Bild von Gott verändern. Da kann es irgendwann passieren, dass wir merken, dies oder jenes ist irgendwie mittlerweile mit meinem Bild nicht mehr kompatibel. Das bringe ich nicht mehr zusammen. Und also wenn du mal so für dich schaust, ob sich dein Gottesbild so verändert hat, ich würde für mich das schwer behaupten, dass sich mein Gottesbild ist heute ein anderes als vor 10 Jahren, als vor 30 Jahren. Das ist irgendwie auch normal, weil wir Menschen uns auch entwickeln. Und wenn wir uns entwickeln, entwickelt sich in der Regel auch so etwas. Der berühmte Begründer der analytischen Psychologie, C.G. Jung, ist einer der wenigen, der für die zweite Lebenshälfte einen Entwicklungsprozess postuliert. Finde ich sehr sympathisch. Und er versteht diesen Prozess so, dass wir im Laufe des Lebens immer mehr die werden sollten, die wir eigentlich sind. Immer echter, immer mehr wir selbst, immer stimmiger mit uns selbst. Und da kann das ja vielleicht auch gut dazu passen. Veränderung in dir bewirkt dann vermutlich auch eine Veränderung in deinem Gottesbild. Jedenfalls ist mein Gott irgendwie, ich habe kein besseres Wort gefunden, mein Gott ist irgendwie weicher geworden. Begründung hin oder her. Und das, obwohl ich heute von diesem Gott sehr viel weniger verstehe als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich sehr viel besser gewusst, wer er ist und wie er ist und wie das alles da in der Bibel so hinhaut. Das habe ich damals sehr viel besser gewusst. Da muss ich sagen, heute ist es nicht mehr ganz so. Heute weiß ich nicht mehr so viel über Gott und kann diese Begrenzung aber ganz gut akzeptieren. Aber er ist mir trotzdem näher geworden, inniger, freundlicher, freundschaftlicher, direkter. Und ich glaube, ein bisschen mehr verstehe ich, was im Hebräerbrief steht, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen sollen. Und dann hat sich's doch irgendwie gelohnt, finde ich. Ein Gottesbild verändert sich sozusagen im Stillen, so wie ich das gerade beschrieben habe. Und ein anderer Weg ist, dass wir uns unser Gottesbild bewusst anschauen und es hinterfragen lassen, vielleicht auch kritisieren und relativieren lassen. Keine Angst, ich möchte dein Gottesbild nicht irgendwie verändern oder in Frage stellen oder sonst irgendwas oder zurechtrücken, aber ich möchte dich gerne anregen, dein bisheriges Bild von Gott selber hinterfragen bzw. ergänzen und verändern zu lassen oder zusätzliche Dimensionen eben auszuloten. Das fände ich gut, wenn wir uns darauf einlassen können. Denn unsere Vorstellungen von Gott prägen unser Leben, unsere Ideen über andere Sachen und Zusammenhänge sehr viel mehr, als wir im ersten Moment meinen. Und das geht natürlich sowohl als auch. Ne? Mein Menschenbild zum Beispiel hat auch eine Auswirkung auf das Gottesbild und umgekehrt. Ne? Oder das Weltbild. Aber auch das Gottesbild prägt mein Menschenbild, prägt mein Weltbild. Und starke Gottesbilder, zum Beispiel Gott der Vater, haben eben eine so gravierende Auswirkung etwa auch auf unser Weltbild, unser Verhalten und unsere Einstellungen. Feministische Theologinnen mahnen schon seit langer Zeit, meines Erachtens völlig zu Recht an, dass die Überbetonung des väterlichen Symbols, so sagen sie, mitverantwortlich ist für die Zementierung der patriarchalen Strukturen in Kirche und Gesellschaft. Das lohnt sich mal, da ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich hoffe, wir sind uns einig, Gott ist kein Mann. Ist das richtig? Gott ist kein Mann. Er hat sowohl weibliche als auch männliche Anteile. Das nennt man androgyn, heißt das. Und das wäre vielleicht auch so eine kleine Idee zum Experimentieren mal. Die weiblichen und mütterlichen Seiten von Gott irgendwie mal ein bisschen mehr in das Gesamtbild zu integrieren. Wenn wir mal ein bisschen in die Kirchen- und Dogmengeschichte hineinschauen, dann können wir genug Gottesvergiftungen entdecken. Also verzerrte Gottesbilder meine ich damit. Und bestimmt können wir auch im eigenen Leben, wenn wir es ernst nehmen, einige Einseitigkeiten und vielleicht sogar einige abartige Auswirkungen unseres Gottesbildes bemerken. Vielleicht erlebst du Gott noch mal ganz anders, wenn du ein bisschen experimentierst. Die Bibel ist ja voll von diesen Bildern. Gott ist wie und bietet uns immer wieder neue Facetten an, wo wir ein bisschen ausprobieren können. Und zugleich ist Gott ja nicht, wie wir gesehen haben, in ein Bild zu pressen. Ja, Gott ist größer, ich wiederhole das jetzt, weil das wichtig ist. Gott ist größer als unsere Vorstellungen von ihm. Er ist, obwohl wir diese Bilder brauchen, doch jenseits, hinter oder wie auch immer diesen Bildern. Warum ist es dennoch wichtig, sich mit dem eigenen Gottesbild zu beschäftigen? Das liegt in der Tatsache, die ich auch schon erwähnt habe, weil sie uns maßgeblich prägen und beeinflussen, unseren Glauben beeinflussen und prägen und unser ganzes Leben irgendwie prägen. Wenn dein Gottesbild, ich gebe mal ein Beispiel, wenn dein Gottesbild vorwiegend aus Richter und der Herr besteht, wird dein Glaube sich wahrscheinlich anders zeigen, als wenn du eine afroamerikanische Frau als Entsprechung für den Heiligen Geist fragen hast, wie es in dem Buch und dem Film Die Hütte etwa der Fall ist. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? Und beides gehört doch irgendwie zu Gott, gell? Ist dein Gott überwiegend großzügig und schenkt unglaubliche Freiheit, oder ist er ein engstirniger Erbsenzähler, der nur darauf wartet, dir auf die Finger zu hauen, wenn du was falsch machst? Es gibt Menschen, die verstehen Gott so, dass es für ihn das Größte ist, sich für ihn und für seine Sache in die Luft zu sprengen und andere abzumetzeln. Im Übrigen nicht nur ein islamistisches Problem, das, wenn man mal in die Geschichte reinschaut, da findet man alles Mögliche. Andere dagegen denken, nee, Gott ist eher wie ein Weihnachtsmann. Oder wie eine Kuh, die zum Melken ist, oder wie auch immer. Na? Die Reformation ist gekommen, weil Luther in Zweifel stellte, dass wir Gott mit vielen Talern gnädig stimmen könnten. Und deswegen hat er die Fundraising-Methoden seines Bodenpersonals etwas kritisiert, was man ihm ziemlich übel genommen hat. Wie viel Rassismus und Judenfeindlichkeit sich die christliche Kirche geleistet hat, passt auf keine Kuhhaut. Alles Auswirkungen, hinter denen ein bestimmtes Gottesbild steht. Und natürlich gibt es nicht das richtige Gottesbild. Also ich kenne es zumindest nicht. Und klar malen wir uns unseren Gott alle auch wenn Luther davor gewarnt hat, nach unseren eigenen Vorstellungen. Nach unserem Gusto, hat man früher gesagt. Natürlich machen wir das alle, zweifelsohne. Und darum die Einladung heute, beschäftigen wir uns doch immer wieder mal mit unseren Vorstellungen für Gott, damit wir überhaupt eine Chance haben, unsere Schrägheiten und Macken in Bezug auf unsere Gottesbilder zu entdecken. Aber die Frage ist natürlich, kann man Gottesbilder irgendwie prüfen? Gibt es da ein Prüfkriterium? Ich würde sagen, ja. Wir können unsere Bilder an dem Bild messen, das uns von Gott selbst vorgestellt worden ist. Im Kolosserbrief, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt bräuchte ich die Folie mit dem Kolosserbrief, wenn es geht. Wenn nicht, dann lese ich es so vor. Da heißt es, er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist also ein wesentlicher, nicht der einzige, aber ein wesentlicher Grund, warum Gott Jesus, den Messias, auf die Erde gesandt hat. Er soll uns zeigen, wie Gott ist. Ist das ein Grund, warum der gekommen ist? Ich meine, wir Evangelikalen sind immer sofort beim Kreuz und Erlösung. Und das stimmt natürlich. Und das ist auch ein wichtiger Schwerpunkt. Aber Jesus ist auch gekommen, um uns zu zeigen, wie dieser Gott denn überhaupt ist, wie der tickt, wie wir uns den irgendwie vorstellen können. Und er ist gekommen, um uns zu erlösen, jawohl, von Schuld und Scham und ich glaube auch von unseren schrägen Bildern über Gott sollte er uns befreien und das heißt ja nichts anderes als erlösen. Und zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein Bild vorstellen, auf das ich immer wieder mal meinen Rahmen lege. Muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu oft mache, dass ich nicht nur den habe. Und das ist, man kann sich das ja das Ganze ja auch vorstellen, was ich vorhin da mit dem Rahmen gezeigt habe, wie so ein Puzzleteil. Ne? Das ist ein Puzzleteil von dem großen Puzzle. Und dazu lese ich zwei Bibelstellen. Haben wir sie? Jetzt. Wie der Adler sein Nest aufstört und über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitet ihn, damit ist Jakob, also Israel, gemeint der Herr allein. Und weiter sagt Gott zu seinem Volk, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. In beiden Bildern wird Gott mit einem Adler verglichen. Vermutlich ist hier der Steinadler gemeint, ein großer Vogel von majestätischer Stärke. Der Adler, den schauen wir uns jetzt ein bisschen an, der baut sein Zuhause, also seinen Horst, oft an steilen Felswänden. Die Felsen sind quasi die Sicherungsanlage, um in seiner Abwesenheit seine Kids vor unangemeldeten Besuchern zu schützen. Und die erste Zeit, wenn diese Jungen geschlüpft sind, bleibt die Vogelmutter im Horst, um die Jungen zu wärmen und zu schützen und der Vater bringt das Futter an. Wenn die Jungen dann größer sind, gehen beide Elternteile auf Nahrungssuche, das schafft einer allein nicht mehr, um die hungrige Bande satt zu kriegen. Und eines Tages ist es soweit. Die Jungen müssen raus aus dem Haus, raus aus dem Nest, raus in die raue Wirklichkeit. Müssen fliegen lernen, sich selber um Futter kümmern und müssen lernen, auf sich selber aufzupassen. Dass der Adler das Nest aufstört, bedeutet, dass er die Jungen aufscheucht, damit sie aus dem Nest hüpfen und todesmutig den Jungfernflug starren. Da geht es erstmal im freien Fall tief nach unten. Wenn die Jungvögel nicht kräftig genug sind und nicht ins Fliegen kommen, würden sie zu Boden stürzen und sterben. Aber die Eltern beobachten ihre Jungen ganz genau. Sie schweben über ihnen und wenn sie sehen, dass einem die Puste ausgeht, fliegen sie unter das Junge und bringen es auf dem Rücken oder auf den Flügeln wieder nach oben. Der Rausschmiss aus dem Nest ist also mit einer Risikorückholversicherung gekoppelt. Wenn der erste Flugversuch nicht klappt, ist der König der Lüfte für seine Brut sofort da und bringt sie zurück auf Adlers Flügeln getragen. Der Adler ist ein Musterbeispiel der Fürsorge. Nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch längere Zeit von den Eltern geführt, wie man das nennt. Sie unterrichten ihre Jungen buchstäblich. In dieser Anfangszeit warnen sie den Nachwuchs vor Feinden, teilweise füttern sie sie auch noch und beschützen sie vor Angreifern. Ich finde das Bild dieses gewaltigen Vogels als Vergleich für Gott einfach fantastisch. Es soll uns vermitteln, so ist Gott. Auch so ist Gott, müssen wir ergänzen. Man kann es so deuten, dass Gott uns damit sagt, ich bin der, der dich begleitet, der mit dir mitfliegt, der auf dich aufpasst. So fürsorglich wie ein Adler sich um seine Kinder sorgt und kümmert, so sorgt und kümmert sich Gott um seine Kinder. Wenn du schwach und kraftlos bist, sagt uns Gott mit diesem Bild, dann trage ich dich. Wenn ihr euch schwere Enttäuschungen, Not oder Leiden, wenn ihr euch dadurch im freien Fall befindet, komme ich unter euch und bringe euch zurück an einen sicheren Ort. Ich hebe euch empor in meine Nähe und schütze euch unter meinen Flügeln vor Angst und vor Angreifern. Und er ist da und greift ein, wo es Not tut. Er warnt uns, wenn wir zu blauäugig und zu unerfahren drauf losrennen. Aber er ermutigt auch, wenn es sein muss, auch mit einem kleinen Schubs in diese Welt hineinzugehen, hineinzufliegen. Voller Vertrauen auf die Adlereltern, den eigenen Weg zu finden. Was für ein Bild. Gott spannt seine Flügel über uns aus. Er begleitet unseren Lebensflug. Er trägt uns, wo unsere Kraft nicht ausreicht. Er kämpft für uns gegen unsere Angreifer. Er hat seine Augen über uns, bei uns. Er leitet dich, er führt dich und er liebt seine Brut. Der Adler, ein Bild für Gott, ein Bild, wie Gott ist. Vielleicht magst du dir dieses Puzzleteil oder auch ein anderes mal ein bisschen genauer anschauen. Und wenn es dir gefällt, kannst du es ja in dein großes Gottespuzzle irgendwie mit einbauen. Gott segne dich. Amen.